Wir haben vor einigen Wochen unsere Predigtreihe begonnen unter dem Titel Lehre uns beten. Haben die begonnen mit der Bitte aus dem Vater unser, dein Reich komme. Und ihr habt das gemerkt, auch die anderen Gebete, die wir bewegt haben in diesen Predigten, die haben eigentlich immer wieder, hatten immer wieder diese Stoßrichtung. Dein Reich komme, sende Erbearbeiter in deine Ernte, gib deinen Knechten mit Vollmacht zu reden, deine Botschaft, immer wieder diese Ausrichtungen. Wir wollen heute diese Reihe abschließen mit einer Bitte, die in dieser Bitte dein Reich komme eigentlich schon mit drin ist. Also dann können wir uns sparen, aber mir ist es wichtig, das nochmal da einen Akzent zu setzen. Zum Schluss, einige haben das auf dem Flyer schon gesehen. Dein Reich komme hat so mehrere Schichten, mehrere Facetten. Wenn wir darum bitten, dass Gottes Königreich, Gottes Herrschaft bei uns Raum gewinnt, dann ist das einmal diese Bitte, dass Gottes Herrschaft in unsere Situation hineinkommt. Und das ist so der Blickwinkel, unter dem wir es vor allem angeschaut haben. Ich stecke in irgendeiner Situation und jetzt bete ich, da wo ich bin, Gott, dein Reich komme. Bei mir auf der Arbeit, bei mir in der Familie. In mein Gefühlschaos soll deine Herrschaft hineinkommen und deine göttliche Ordnung hineinbringen. Und da, wo ich hingehe, da will ich so ein Bote sein für dich und auch deine Liebe ausrichten, deine Wahrheit zu Menschen bringen. Also Gottes Herrschaft, Gottes Handeln in unseren Situationen, in unserem Leben, um uns herum. Und da soll er die Ehre bekommen, da soll er zum Zuge kommen, auch im größten Chaos, auch in den größten Krisen. Das ist im Prinzip auch das Thema bei unserem Themengottesdienst. Wenn wir sagen, wie können wir mit Krisen sinnvoll umgehen, dann wird das damit zu tun haben, wie kann Gott zum Zuge kommen in dieser Situation. Dann geht es darum, dass wir nicht die ganze Zeit, die wir haben, die ganze Kraft mit der Frage verbringen, wie bin ich da reingeraten in diese Situation. Das ist sicher auch mal wichtig zu gucken, was ist denn da, vielleicht habe ich irgendwas vermasselt und ich kann mich dann davor hüten fürs nächste Mal, aber dass ich in der Situation dann schaue, okay, was, Gott, was willst du jetzt tun? Das ist mir total, liegt mir total auf dem Herzen, dass wir das lernen, so einen Umgang auch zu entwickeln. Aber ich sage auch diese Bitte, in diesem Sinn bleibt diese Bitte, dein Reich komme, immer vorläufig. Da bleibt das immer etwas Vorletztes, etwas Vorläufiges, weil sich die Herrschaft Gottes in dieser Welt, in dieser Zeit, in der wir leben, nur mit Brüchen vollzieht. Da gibt es immer wieder auch Widerstände, da gibt es immer wieder auch neue Schwierigkeiten. Da haben wir eine bewältigt, aber dann kommt auch wieder eine neue, und das soll uns nicht entmutigen. So was kommt jetzt als nächstes. Aber es ist einfach wichtig, dass wir nicht ein unrealistisches Bild von unserem Leben als Christ auf der Erde haben. Manche zeichnen ja so ein Bild. Das liegt nicht daran, dass Gott unzuverlässig ist oder seine Kraft nicht ausreicht, aber es liegt daran, dass in uns diese Begrenzung, diese Gebrochenheit sind, in der Schöpfung, wie sie einfach seit dem Fall ist. Und auch ein Schwerkranker, der auf wunderbare Weise geheilt wird, der wird irgendwann wahrscheinlich wieder krank werden, er wird auf jeden Fall irgendwann immer noch dem Tod verfallen sein. Ein Lazarus, den Jesus auf grandiose Weise auferweckt hat, der ist heute nicht mehr unter uns, weil er irgendwann dann wieder, in Anführungszeichen, das können nicht so viele sagen von sich, gestorben ist. Und deshalb ist diese Bitte, dein Reich komme, nur komplett, wenn wir weitersehen. Und vorhin habe ich schon über diesen Blick zum Horizont gesprochen. Wenn wir weitersehen, daraufhin, Jesus Christus wird einmal wiederkommen. In seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Schönheit und in seiner ganzen Kraft. Und dann werden ihn alle sehen und alle werden ihn erkennen als Herrscher, als König, als den Retter der Welt. Und für die ersten Christen war dieses Gebet und diese Erwartung, Jesus kommt wieder, etwas ganz Selbstverständliches. Damit haben sie gelebt. Und das, diese Erwartung, die die ersten Christen hatten, die hat dann ihren Ausdruck gefunden, auch in einem kurzen Gebet, in einem Gebetsruf, der uns überliefert ist in der aramäischen Sprache, die damals gesprochen wurde in Israel. So wie Halleluja oder Amen oder Hosianna, gibt es ja so einige Wendungen, die normalerweise nicht übersetzt werden. Und das gilt auch für diesen Gebetsruf. Und den kennt ihr alle. Und ihr wisst, welcher das ist. Bitte? Maranatha. Maranatha. Also wer hier schon mal im Gottesdienst war, kennt den auf jeden Fall. Wer kommt bei uns in jeder Abendmahlsfeier vor. Was heißt das eigentlich? Das ist eine gute Frage, wenn man das auch jede Woche spricht. Und man kann das unterschiedlich übersetzen, wie so vieles. Nämlich, je nachdem, wie man das trennt, die Silben. Das ist ein kleiner Ausflug in die Linguistik, es geht ganz schnell. Man kann also sagen, Maranatha, das heißt dann so viel wie unser Herr ist gekommen, Vergangenheit, oder ich kann sagen Maranatha, und das heißt dann unser Herr kommt, oder auch unser Herr komm als Bitte. Und das ist sicherlich beides richtig, und beides feiern wir. Ich habe über dieses Maranatha schon mal in der Adventszeit gesprochen, und da ist es ganz besonders deutlich. Wir feiern im Advent, Jesus ist gekommen, Weihnachten, aber eben auch ganz stark der Ausblick, er kommt wieder. Und hier ist sicherlich dieses Zweite im Blick, der Blick in die Zukunft, die Bitte in die Zukunft. Jesus kommt, Jesus komm wieder, unser Herr komm. Und wenn ihr euch fragt, wo steht das eigentlich in der Bibel? Das ist eine Stelle, die man relativ schnell überliest, am Ende vom ersten Korintherbrief. Da hat er am Ende seiner Briefe ist immer noch ein Gruß von Paulus, und den hier schreibt er sogar selber, sonst hat er diktiert. In 1. Korinther 16, die Verse 21 bis 24, lese ich mal für den Zusammenhang. Hier mein des Paulus eigenhändiger Gruß. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Und ganz am Ende des Neuen Testamentes, am Ende der Johannes-Offenbarung, da findet sich eine Übersetzung dieser Formel Maranatha, dieses Gebetes. Da heißt es von Jesus in Offenbarung 22, Vers 20, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und dann die Antwort des Johannes, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Wir wollen uns vor allem den Paulus anschauen, das, was er in 1. Korinther 16 sagt. Worum geht es? Was sagt er? Paulus spricht davon, dass Jesus wiederkommen wird, und er spricht einen Fluch aus. Vielleicht sind wir darüber gestolpert. Dieser Fluch ist nicht ein Ausdruck von schlechter Kinderstube oder von Intoleranz. Wenn in der Bibel von Fluch die Rede ist, dann geht es nicht um irgendwelche unflätigen Schimpfworte, sondern hier geht es um eine präzise geistliche Aussage. Wir kennen das aus einer anderen Stelle im Neuen Testament, im Galaterbrief. Da warnt Paulus die Gemeinde, der er schreibt, vor einem anderen Evangelium. Und ein anderes Evangelium meint eine Botschaft, die letztlich wegführt von der Gnade, die letztlich wegführt von dem, was Jesus für uns getan hat, die letztlich, wo Menschen dann selber tun wollen, selber sich den Weg in den Himmel verdienen wollen und dadurch den Weg zum Himmel verlieren, weil das eine Sackgasse ist, dieser andere Weg. Und deshalb sagt Paulus dort im Galaterbrief, wer ein anderes Evangelium predigt, das den Zugang für Gott verdunkelt, der sei deshalb verflucht. Der ist dadurch getrennt von Gott, dass er den Weg zu Gott sozusagen dicht macht. Und hier in 1. Korinther, da warnt er vor jeder Ablenkung von der Beziehung zu Christus. Verflucht heißt ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Gott. Und Gemeinschaft mit Gott kann ich nur durch Jesus haben. Durch das, was er für mich am Kreuz getan hat, durch die lebendige Beziehung zu ihm. Und das ist zuallererst eine Einladung für jeden Einzelnen. Dafür ist Jesus gekommen, dass er jeden ruft. Und jeder, der sich Jesus zuwendet, der seine Liebe empfängt, der anfängt, ihn zu lieben, der ist in Ewigkeit in dieser Gemeinschaft mit Gott. Aber das hat dann auch die Kehrseite. Wer das nicht annimmt, der ist getrennt von Gott. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird daran unterschieden, dann wird daran gemessen, wie stehst du zu Jesus? Wer dieses Angebot ablehnt, der ist ausgeschlossen, der schließt sich damit eigentlich selber aus, dass er den Weg zum Leben eben zurückweist. Und es geht dabei nicht um die Ausgrenzung, sondern eigentlich um die Einladung. Weil diese Liebe für jeden bereit ist. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, hat Jesus dich mit seiner Liebe schon gefunden? Maranatha, sagt Paulus, und das kann man übersetzen als unser Herr kommt, also ein Bekenntnis, oder unser Herr komm, eine Bitte. Und auf unserer, wir haben es in unserer Abendmahlsordnung, da steht es als Bitte, unser Herr, komm. Aber ich höre auch immer mal ein kleines T raus. Also da wird wohl auch beides gesprochen. Ich denke, vor allem ist die Bitte gemeint. Aber beides gehört zusammen. Also die Offenbarung übersetzt es ja als Bitte. Aber wir wollen uns beide Seiten anschauen. Unser Herr kommt und unser Herr, komm als Bitte. Also, unser Herr kommt. Wenn wir Maranatha so übersetzen, dann ist das eine fortwährende Erinnerung. Die Geschichte mit Jesus ist noch nicht zu Ende. Unser Herr kommt wieder und vielleicht kommt er heute wieder, vielleicht kommt er morgen wieder. Und am Himmelfahrtstag, da sagten die Engel das zu den Jüngern, genauso wie er von euch geht, und da geht es nicht um eine Raumfahrt auf einer Wolke in erster Linie, sondern diesen Weg in eine andere Dimension. So wie er jetzt von euch gegangen ist, so wird er wiederkommen. Sichtbar. Nur dann für alle sichtbar. Und ich glaube, wir brauchen diese Erinnerung dringend. Das, was wir erleben, das, was um uns herum los ist, das, was uns beschäftigt, das kann uns total absorbieren. Und ich würde mich nicht getrauen, sowas zu sagen, weil mir das, weil es nicht mein Platz ist, aber ich habe es immer wieder gehört von Christen, die selber Verfolgung leiden oder gelitten haben, die dann gesagt haben, im westlichen Materialismus zu leben, ist in mancher Hinsicht schwieriger als unter äußerer Bedrängung. Einige kennen Richard Wurmbrand, ein rumänischer Pastor, der lange im Gefängnis saß. Er sagte, im Gefängnis von Bukarest war es leichter, Christ zu sein, als auf dem Times Square in New York. Das soll nicht die Verfolgung bagatellisieren, bitte nicht. Aber hier weißt du, wo Menschen da sind, die den Glauben zerstören wollen, wo Menschen sind, die dich angreifen, wo eine feindliche Ideologie ist. Und im Westen geht das oft schleichend, da merken wir gar nicht, was wir alles aufnehmen an Werten, an Überzeugungen, die uns letztlich unseren Glauben zerstören wollen. Jesus erzählt ein Gleichnis von einem Knecht, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Es war sein Job, die Besitztümer, den Hof oder das Haus dieses Herrn zu hüten und zu bewachen und zu bearbeiten. Aber er sagt, er kommt noch lange nicht. Und in der Konsequenz führt er ein Leben, indem es sich um die eigenen Interessen dreht. Er säuft den Weinkeller leer, er schlägt seine Mitknechte und er führt sich aus auf, als wäre er der Herr im Haus. Vielleicht habt ihr von dieser atheistischen Buswerbung in England gehört. In London und in anderen Städten haben Atheisten viel Geld zusammengelegt, um Bekenntnisse auf Busse zu schreiben. Und ich finde es hochinteressant, da könnte man länger drüber reden, ich finde es hochinteressant, was auf diesen Bussen steht. Das Bekenntnis lautet, probably there is no God. Wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Wenn sie draufgeschrieben hätten, there is no God, es gibt keinen Gott, hätten sie Probleme mit der englischen Werbebehörde bekommen, weil Tatsachenbehauptungen in der Werbung bewiesen werden müssen. Und das ist ein philosophisches Problem. Sie hätten gerne geschrieben, almost certainly there is no God, ganz höchstwahrscheinlich, mit großer Gewissheit, aber das hätte nicht auf den Bus gepasst, also wahrscheinlich gibt es keinen Gott. So, und dann steht auf den Bussen aber auch noch eine Folgerung. Was steht denn da? Also helft Menschen in die Freiheit zu kommen, also speist die Armen, also befreit die Sklaven. Nein, wahrscheinlich gibt es keinen Gott, so stop worrying and enjoy life. Hör auf, dir Sorgen zu machen, genieße das Leben. Das ist die Schlussfolgerung dieser Nachricht, dass es wahrscheinlich keinen Gott gibt. Jetzt, diese Buswerbung ist jetzt auch in Deutschland geplant. Ich freue mich schon drauf, weil ich glaube, das kann eine Steilvorlage für Christen sein. Und ein Christ in London hat es so gesagt, wenn da drauf steht, wahrscheinlich gibt es keinen Gott, das geht nach hinten los. Das ist so, wie wenn du sagst, wahrscheinlich habe ich das Bügeleisen ausgemacht. Oder wahrscheinlich ist in diesem Becher kein Gift. Also kannst du ruhig trinken. Das baut nicht gerade Zuversicht auf. Also, wenn ich mir bewusst bin und wenn ich mir das nicht nur irgendwo gehört habe, sondern mir wirklich bewusst bin, unser Herr kommt, dann nehme ich diese Welt mit wacheren Augen wahr. Und ich gehe anders mit der Frage um, was zählt in meinem Leben? Enjoy life? Habe ich ja nichts dagegen. Das ist ja eine wunderbare Sache. Gott will uns viel Gutes schenken. Aber gibt es da nicht vielleicht noch anderes? Welche Konsequenz ziehe ich für meinen Alltag aus dem Wissen, dass Jesus wiederkommt? Dass er jederzeit wiederkommen kann? Die Konsequenz ist sicher nicht Verantwortungslosigkeit. Das gibt es immer mal wieder. Das gab es auch schon in biblischer Zeit, dass Christen gesagt haben, Jesus kommt eh bald wieder, brauche ich mich um nichts mehr kümmern. Ich lebe jetzt von Ersparnissen oder von der Gutmütigkeit meiner Geschwister. Und denen sagt Paulus dann sehr scharf, die sollen ordentlich arbeiten und wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist nicht ein Apostelwort für Arbeitslosigkeit, wo man keine Arbeit findet, sondern für Leute, die sagen, ist mir alles wurscht. Die Erde geht eh bald kaputt, da muss ich mich nicht mehr um Umweltschutz kümmern. Es gibt ja eh bald eine neue. Nein, das ist nicht der Weg, zu dem die Bibel uns ruft. Nach mir die Sintflut. Die Konsequenzen, die in der Bibel gezogen sind, sind ganz andere. Das lesen wir zum Beispiel im Philipperbrief. In Philipper 4, Vers 5. Ihr kennt das, 4 Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Aber dann geht es weiter in Vers 5, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Hier ist nicht gemeint, lasst alle wissen, wie gut ihr seid, erzählt ihnen das, was ihr für tolle Leute seid, sondern lasst sie eure Güte spüren, indem ihr gut zu ihnen seid, indem ihr ihnen Gutes tut. Das ist gemeint. Warum? Der Herr ist nahe. Das ist eine Konsequenz, das ist eine Motivation, Gutes zu tun, weil der Herr nahe ist, weil er bald wiederkommt. Oder im Jakobusbrief, Vers 8 und 9 in Kapitel 5. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder. Oh, der schon wieder, erkennt ihr das? Ja? Seufzt nicht wieder einander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Ein sehr ernüchterndes Wort, finde ich. Es weckt das Bewusstsein, ich kann nicht so leben, als wenn nichts wäre, als wenn das immer so weitergeht. Es kommt der Tag, an dem ich Rechenschaft ablegen muss. Wie gehe ich mit meinen Geschwistern um? Wie lebe ich als Licht in dieser Welt nach meiner Berufung? Wie gehe ich mit meiner Zeit, mit meinem Geld um? Wie gehe ich mit dem Auftrag um, den Gott mir gegeben hat? Christlicher Glaube braucht eine Ernsthaftigkeit. Es geht nicht um Humorlosigkeit, es geht nicht um Langeweile. Es geht nicht um ein ständiges Zittern vor der Rute des Lehrers, sondern es geht um einen heiligen Ernst. Wir spielen kein Spiel. Wir gehen unserem Herrn entgegen. Unser Herr kommt. Und das Zweite ist dann die Bitte, unser Herr, komm. Es ist eine Sache, die Wiederkunft Christi als Fakt anzunehmen oder hinzunehmen oder, ja, habe ich gehört, dass das passieren soll. Etwas anderes ist, dass wir uns sozusagen aktiv dafür einsetzen. Dass wir beten, komm Herr, komm bald. Frage, ist das ein Teil von deinem Gebetsleben, von unserem Gebetsleben? Ich merke, wie das bei mir doch immer wieder in den Hintergrund rutscht und die Erfahrung ist, dass diese Bitte da vor allem im Vordergrund ist, wo Einzelne oder auch wo die Kirche als Ganzes in Bedrängnis ist. Wir haben immer vor den Hebräischprüfungen angefangen, darum zu beten im Studium, aber im Ernst, das hat nicht geklappt, aber im Ernst, Christen, die Verfolgung leiden. Oder wenn ihr lest, was Paul Gerhard geschrieben hat im 30-jährigen Krieg oder andere, da ist eine ganz andere Erwartung. Jesus, du musst das hier ändern. Du musst eingreifen. Und das ist sicher ein Grund, dass wir wenig Lieder haben, die über die Wiederkunft singen. Wir haben dann, wenn wir solche Themen im Gottesdienst haben, haben unsere Lobpreisler immer ihre liebe Not, dann passende Lieder zu finden. Wir haben heute eins gefunden, sogar zu dem Text. Aber viel mehr als dieses eine gibt es dann auch nicht. Wir müssen, außer einiger alter Adventslieder, die dann sehr kostbar sind, ich glaube, wir müssen noch ein paar Lieder schreiben, die auch in diese Richtung gehen, die diese Wahrheit bekennen und die diese Bitte ausdrücken. Komm, Herr Jesus. Und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir das lernen, zu beten, Maranatha, unser Herr, komm. Und zwar nicht nur, um uns zu erinnern, sondern auch, um zu sagen, das ist das Beste, was passieren kann. Diese Zeit ist begrenzt und das ist gut so. Glaubst du, dass das das Beste ist, was passieren kann, dass Jesus wiederkommt? Manchmal habe ich das Gefühl, wir sehen dann vor allem, oh, dann kann ich das und das nicht mehr erleben. Dann kann ich das und das nicht mehr tun. Spielt für jüngere Menschen noch eine größere Rolle als für Leute, ich sag mal, jenseits der 80. Dann kann ich dies und das nicht mehr erleben. Ich habe doch mein ganzes Leben noch vor mir und dann ist das alles vorbei. Es gab eine Lehrerin neulich, die hat mit ihren Schülern darüber gesprochen im Religionsunterricht, wie schön der Himmel ist. Und dann kriegte sie oder wahrscheinlich gleich der Schulleiter böse Anrufe, böse Briefe von Eltern, die Sorge hatten, dass die ihren Kindern so eine Todessehnsucht beibringen. Darum geht es ja. Es geht nicht um eine Morbidität. Aber es geht um eine Vorfreude. Übrigens, es geht ja nicht nur darum, dass ich das und das nicht mehr erleben kann. Häufig ist auch diese Sorge, ich bete so lange für XY, dass er zu glauben an Jesus findet. Und dann ist das vorbei. Dann ist die Chance vorbei für ihn. Und das ist richtig. Und das sollte uns auch eine gewisse Unruhe geben, glaube ich. Aber doch wünsche ich mir, dass wir zu der Vorfreude kommen. Wir werden Jesus sehen. Und jeder wird ihn sehen. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Ein Mugabe in Simbabwe, der mit 500 Hummern und Flaschen Shampoos seinen Geburtstag feiert und gleichzeitig geht sein Volk zugrunde. Er hat gesagt, nur Gott kann mich aus diesem Amt abberufen. Und ich finde, das ist eine gute Herausforderung fürs Gebet. Auch ein Mugabe, auch ein Ahmadinejad im Iran, sie müssen ihre Knie beugen und anerkennen, dass Jesus der Herr ist. Und versteht das nicht falsch, es geht nicht um Schadenfreude. Es geht um Liebe zu Jesus, zum Vater. Es geht darum, dass er endlich alle Ehre bekommt, die ihm zusteht. Alle werden dich sehen in deiner Schönheit, in deiner Herrlichkeit, in deiner Macht. Und ich frage dich, lebst du in dieser Vorfreude? Oder siehst du die Wiederkunft von Jesus mehr als Bedrohung für deine Pläne? Dann schau, wer Herr in deinem Haus ist. Wir haben diese Bitte ja als festen Bestandteil in unserem Gottesdienst jede Woche. Der Leiter des Gottesdienstes sagt, es komme die Gnade und vergehe diese Welt. Und die Gemeinde antwortet, Maranatha, unser Herr, komm. Wenn das interessiert, das ist ein ganz altes Gebet, also das Maranatha ist urchristlich, aber diese Formel stammt aus der sogenannten Apostellehre von ungefähr 120 nach Christus, also die ist nicht von den Aposteln, aber aus der ganz frühen Zeit, da haben die Christen das gebetet. Und man kann sich natürlich fragen, und vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt, ist das richtig, jede Woche dafür zu beten, dass diese Welt vergeht? Passiert das nicht sowieso schnell genug? Aber es geht wieder um diese Klarheit, das, was um mich herum ist, das ist vorläufig. Das ist noch nicht das Endgültige. Ich möchte ein Bild gebrauchen, das für mich als Mann vielleicht ein bisschen heikel ist. Eine Schwangerschaft ist auch eine schöne, faszinierende, großartige Erfahrung. Aber aus Sicht aller Beteiligten, irgendwann reicht es. Ich glaube, die Mütter unter uns können mir da besonders zustimmen. Irgendwann wünscht man sich einfach, dass es bald vorbei ist. Und da geht es nicht darum, dass Schwangerschaft was Schlechtes ist. Das bedeutet nicht, dass da nichts Gutes passiert. Im Gegenteil, es ist ja faszinierend und begeistert, wie Gott da einen Menschen formt im Leib seiner Mutter. Aber die Schwangerschaft ist eben auch eine Belastung und vor allem ist eine Schwangerschaft die Vorbereitung für etwas viel Besseres. Du willst da nicht stehen bleiben. Und es gibt manchmal Menschen, die wollen das. Es gibt Frauen, die finden es großartig, schwanger zu sein und wollen das möglichst schnell auf möglichst verschiedene Wege erreichen. Aber nach der Geburt können sie mit dem Kind nichts mehr anfangen. Und das ist natürlich krank, so eine Einstellung. Dann empfinden sie nichts für das Kind. Und dann ist es gut, wenn dann schnell das Jugendamt und ähnliche Gruppen dann auch da einschreiten. Aber das ist nicht gesund. Sondern gesund ist ein Genießen der Schwangerschaft bei allen Beschwerden, weil man weiß, da kommt noch was. Ich bekomme ein Kind. Und so glaube ich, dass wir dankbar sein können von Herzen für diese Welt, in der wir leben. Dass wir das Leben lieben können und auch genießen können. Dass wir eine positive Lebenseinstellung haben können. Dass wir übrigens auch aktiv sein können gegen die Zerstörungsmächte, die hier am Werk sind. Dass wir eben nicht sagen, nach mir die Sintflut oder kann man sowieso nichts machen. Sondern dass wir uns einsetzen für Menschen, die in Not sind. Und dass wir aber gleichzeitig wissen, ich bin noch nicht zu Hause. This world is not my home, I'm just a passing through, heißt es in so einem alten Gospel-Song. Diese Welt ist nicht alles. Und ich will mich nicht zu häuslich darin einrichten. Ich darf wissen, Jesus kommt. Er wird die Welt verwandeln. Er wird uns verwandeln. Und ihr Lieben, das ist es, worauf wir zugehen. Das ist es, woraufhin Johannes sagt, ja, Amen, komm, Herr Jesus. Und das lesen wir in seiner Offenbarung. Er durfte das schon sehen. Und deshalb freut er sich von Herzen darauf. Ich möchte es euch lesen in Johannes, in der Johannes-Offenbarung 21, die ersten Verse. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Jesus Christus, wir beten dich an und wir preisen dich, dass du König bist, dass du jetzt König bist zur Rechten Gottes, dass du regierst. Wir preisen dich, dass du wiederkommen wirst, um deine Herrschaft aufzurichten, dass du wiederkommen wirst und alle werden dich sehen, dass du wiederkommen wirst und alle Ungerechtigkeit wird in Gerechtigkeit verwandelt und alle Schmerz in Freude, alle Trauer in Fröhlichkeit. Danke, Herr, dass du kommst und wir wollen beten. Komm, Herr Jesus. Wir beten, dass du uns lehrst, in dieser Erwartung unser Leben zu führen. Voller Freude an diesem Leben und voller Aktivität in dieser Welt zu deiner Ehre. Aber dass wir uns sehnen nach diesem Tag und dass wir ihn herbei beten, wenn du in Herrlichkeit kommst. Wenn alle dich sehen in deiner Schönheit. In deiner Herrlichkeit, in deiner Macht, in deiner Heiligkeit. Und Herr, wir beten, dass die Erinnerung an die Wiederkunft uns nicht verlässt, dass sie immer wie ein Stein in unserem Schuh ist, der immer wieder uns daran erinnert, das ist noch nicht alles. Wir sind noch nicht am Ziel. Dass wir erinnert sind, das Beste kommt noch. Nein, dass wir erinnert sind, der Beste kommt noch, du kommst. Du kommst in Herrlichkeit. Und wir preisen dich, Herr. Halleluja. Amen.